Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle ohne Anzahlung. Geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Die Sportshow mit Malte Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de.
Er war die Wunschlösung des Deutschen Handballbundes, um die deutsche Mannschaft zu führen und vor allen Dingen auch zur Heim-WM im nächsten Jahr zu führen. Doch nach der EM in Kroatien mit dem wirklich schwachen Abschneiden der deutschen Mannschaft und vor allem internen Querelen ist Christian Prokop, der Bundestrainer, der noch Bundestrainer der deutschen Handballnationalmannschaft, in die schwierigen Schlagzeilen geraten und die Ablösung, die könnte heute in Hannover nach einem Krisengipfel des Deutschen Handballbundes dann auch bekannt gegeben werden. Das ist die große Vermutung, die eigentlich die meisten Handballexperten haben, denn der DHB hat heute zu einer Pressekonferenz in Hannover geladen und was da möglicherweise Thema sein könnte, das besprechen wir jetzt mit unserem Handballexperten Sebastian Mühlenhof. Hallo Sebastian.
Hallo Malte.
Und da kann es eigentlich, sagen viele, nur um die Ablösung von Christian Prokop als Bundestrainer gehen. Was ist deine Vermutung? Was glaubst du?
Ja, ich denke auch, dass es in die Richtung gehen wird. Es hieß ja zum Anfang noch, er möchte das in Ruhe analysieren, aber in den letzten Tagen sind die Worte dann noch sehr deutlich von auch einigen Verantwortlichen dahingegangen, dass es wahrscheinlich darauf hinauslaufen wird, dass Christian Prokop gehen wird um 16 Uhr. Heute wissen wir mehr, da wissen wir wirklich, wer dann wieder die Entscheidung vom DHB ist, und es scheint wirklich so, dass die internen Konflikte zwischen Mannschaft und Trainer einfach zu groß sind, zu unüberbrückbar. Auch Christian Prokop ist wohl viel hin und her gefahren, hat noch versucht, mit Spielern zu sprechen, dann noch auch seine Position vielleicht noch darzustellen. Das finde ich schon mal ein guter Ansatz, aber es sieht wohl nicht danach aus, dass es dazu kommen wird. Es gab jetzt nochmal am Samstag Gespräch von Bob Hanning mit einigen Nationalspielern am Hamburger Flughafen, und da wird dann wohl die finale Entscheidung gefallen sein von den Spielern, und dort auch wirklich einige Top-Leute dann mit dabei waren. Patrick Winczek zum Beispiel. Also es sieht alles danach aus, dass dann ein neuer Trainer kommen wird, und es ist ja wohl auch die Diskussion, dass eventuell dann auch Bob Hanning seinen Hut nehmen wird, weil er seine Zukunft beim DHB mit an die von Christian Prokop knüpft, weil er ihn auch ja damals geholt hat, vor einem Jahr für 5 Jahre Vertrag gegeben hat und auch eine Ablöse gezahlt hat. Also es sieht danach aus, dass es beim deutschen Handball jetzt wirklich am Scheideweg steht im Moment.
Wie kann es zu so einer Situation kommen? Wie konnte es dazu kommen? Denn du hast ja gesagt, man hat eine Ablöse für Prokop bezahlt, hat einen langfristigen Plan gehabt, und jetzt ist das nach noch nicht einmal einem Jahr möglicherweise schon vorbei. Und es lief doch eigentlich auch sportlich bis zur EM alles ganz gut. Aber dann kam Entscheidung, mit denen er ja auch die Mannschaft gegen sich aufgebracht hat. Die Nichtnominierung von Finn Lemke zum Beispiel soll ja ihn massiv Autorität gekostet haben.
Genau, das soll wohl wirklich das große Thema in der Mannschaft gewesen sein, dass sie es nicht verstanden haben, warum man Finn Lemke nicht nominiert hat. Und ich glaube, das hat auch der Bundestrainer selbst unterschätzt, diese Tragweite dieser Entscheidung im Endeffekt. Dann hat er sich wirklich dann vielleicht auch bei vielen Spielern dann genau hingeguckt, kritischer mal geschaut, was ist seine Ansprache, wie ist auch seine Taktik in der Mannschaft, also was legt er vor, wie man das ganze Spiel angeht. Und das ist dann noch viel dann aufgebauscht worden in der Zeit während der WM, sein vieles hin und her in der Taktik hat vielen auch nicht gefallen, auch so die Mannschaftsführung ist auch nicht bei allen wohl gut angekommen, was man so hört. Also es ist im Endeffekt mit dieser Entscheidung gegen Finn Lemke hat es alles angefangen, und dann ja ist dann auch mit den schlechten Leistungen bei der EM hat sich das alles hochgemauschelt. Und ich hatte auch am Donnerstag mit einem gesprochen, der auch selbst vor Ort war in Kroatien mit einem Fotograf, und der hat gesagt, dort ist wirklich einiges vorgefallen. Er wollte nicht ins Detail gehen, was genau dort vorgefallen ist, aber er meinte, es ist wirklich so schwerwiegend, dass man doch da schon über die Ablösung des Trainers sprechen müsste.
Also ein Klopp komplett zerrissenes Tischtuch da zwischen der deutschen Mannschaft, zwischen dem Bundestrainer und möglicherweise auch zwischen dem DHB heute in Hannover, könnte dann also etwas komplett Neues veröffentlicht werden. Möglicherweise ist dann auch Bob Hanning mit weg. Du hattest es schon gesagt, Schicksal von ihm und Prokop scheint irgendwie verknüpft zu sein. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn es denn wirklich so kommen sollte, dann sind ja 2 Positionen im Deutschen Handballbund vakant. Wer wird denn da der Nachfolger? Fangen wir vielleicht einfach mal beim Trainer an. Da werden ja Namen schon gleich diskutiert. Zum Beispiel THW-Trainer Alfred Gislason ist einer der Kandidaten. Du hast aber noch einen anderen Kandidaten, und das würde irgendwie passen, denn der ist momentan seit gestern auch auf der Suche nach einem neuen Job.
Ja, genau. Markus Bauer ist seit gestern auf der Suche nach einem Job. Der TVB Stuttgart hat sich mit ihm auch sofort die Zusammenarbeit beendet. Die Entscheidung kam etwas überraschend, muss ich sagen. Natürlich haben der TVB in den letzten Spielen viele verloren, in den letzten 10 Spielern nicht gewinnen können. Aber wenn man sich anschaut, gegen wen sie alles gespielt haben, das sind wirklich nur die Top-Mannschaften wie Rhein-Neckar-Löwen, Flensburg, Magdeburg, Melsungen, also die alle Mannschaften, die ganz, ganz oben in der Tabelle stehen. Deswegen kam es überraschend. Und ja, der war ja schon damals, hat sich ja damals entschieden zwischen Prokop und Markus Bauer. Und jetzt wäre Markus Bauer entsprechend frei. Das heißt, man könnte ihn holen wollen. Zudem wird auch gehandelt jetzt, sollte natürlich Bob Hanning seinen Hut nehmen, dass auch vielleicht Martin Schwalb zurückkommen wird, weil er und Bob Hanning können ja jetzt nicht so gut zusammen, das heißt es in den Kreisen, und deswegen wäre er auf jeden Fall eine interessante Option. Ob es Alfie Gisserson wirklich machen wird, glaube ich nicht, muss ich ganz ehrlich zugeben. Dafür ist, glaube ich, auch einfach im Moment zu viel los dann in Kiel, wo er sich darauf konzentrieren muss. Wäre mit Sicherheit eine sehr, sehr gute Alternative, weil er wirklich schon viel Erfahrung hat, international auch, aber ich denke nicht, dass er das machen wird, beziehungsweise dass der THW Kiel das mit sich machen lässt. Also von daher lassen wir uns überraschen. Ich kann mir, wie gesagt, Markus Bauer sehr gut vorstellen, weil er auch gute Arbeit geleistet hat, auch wenn er beim TVB Stuttgart dann nicht den erhofften Erfolg bekommen hat. Aber ich bin da wirklich sehr, sehr gespannt, wer am Ende dann der neue Trainer wird.
Und wer tritt dann die Nachfolge von DHB-Vize Bob Hanich an?
Ja, das ist die große Frage, die man, glaube ich, schwer zu beantworten ist. Muss man sowieso auch gucken, wie dann auch die Rolle von Oliver Rogges oder noch sein wird. Da gab es ja auch schon einige Diskussionen drum, weil man ja wohl nicht genau weiß, was seine genaue Rollendefinition dort ist. Wird damit sicher auch dann Axel Krummer vielleicht auch mehr in die Pflicht nehmen, dort auch einfach, dass er dann mehr mit der Mannschaft kommuniziert, dass die Rolle als Sportdirektor, der ja jetzt tätig ist, dann auch mehr eingebunden wird, dann wahrscheinlich in die Mannschaftsführung dann auch mehr mit den Spielern sprechen soll. Und das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass man dann guckt bei der nächsten Wahl oder dass man übergangsmäßig jemanden findet. Aber wer das dann genau sein wird, das muss man dann gucken. Das ist schwierig, da werden auch kaum mehr Namen gehandelt, weil dann kann auch so gut sein, dass es jemand aus den Landesverbänden wird. Und da bin dann Andreas Michelmann auf dem Kopf hat. Also da gibt's nichts Großes. Aber ich kann mir, wie gesagt, vorstellen, dass dann die Rolle von Axel Krumm durchaus gestärkt wird und dann auch geguckt wird, was ist mit Olli Rogges. Muss man seine Rolle vielleicht verändern oder nimmt er auch vielleicht diese Rolle dann von Bob Hanning ein?
Also wir werden das Ganze natürlich im Blick haben hier bei meinsportradio.de, werden euch über die aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden halten in Sachen Handball, in Sachen Deutscher Handballbund, und wir halten euch gleich noch hier in der Sendung auf dem Laufenden über die aktuellen Ergebnisse aus Bundesliga und Champions League hier bei meinsportradio.de, bei unserem Handballblog im Rahmen der Sportshow.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Folge uns auf twitter.com/meinsportradio.
Sportshow auf meinsportradio.de und Handball ist unser Thema. Wir haben eben schon über die mögliche Ablösung von Christian Prokop als Bundestrainer gesprochen. Da soll sich ja heute in Hannover etwas tun, und der ehemalige Club von Christian Prokop in der Bundesliga, der SCDHFK Leipzig nämlich, der hat ja mittlerweile mit Michael Biegler einen neuen Mann an der Seitenlinie, aber läuft noch nicht so richtig offensichtlich die Kommunikation zwischen Mannschaft und neuem Trainer, denn auch an diesem Wochenende gab es eine Niederlage, und zwar gegen Magdeburg. Die war knapp mit 22-23. Unser Handballexperte Sebastian Mühlenhof ist hier, kann uns sicherlich zu dem Spiel was sagen. Was knarzt da noch bei den Leipzigern?
Es knatscht vor allen Dingen im Rückraum, und das ist auch begründbar durch die Verletzung, die Leipziger noch haben. Pischkowski ist ja verletzt, Andreas Rojewski und auch Franz Semper. Also gerade Rückraum rechts ist im Moment die große Problemposition bei den Leipzigern, aber sie haben es trotzdem gut gemacht, lagen zwar in der ersten Halbzeit meist dann auch zurück mit einem oder auch bis zu drei Treffern, aber haben sie in der zweiten Halbzeit dann besser reinkämpfen können. Nachdem sie dort schon mit 4 Toren zurücklagen, sind sie besser reingekommen und konnten dann ausgleichen zum 15-15, und dann hat Benny Wegert nochmal die Auszeit genommen, seine Mannschaft nochmal richtig eingeschoben. Die brauchen einfach, dass sie kompakter stehen sollen, dass sie es wirklich schwieriger machen sollen, für die Leipziger dort Tore zu werfen. Dann war es dann wirklich sehr ausgeglichen dann noch dahin, und dann ja hat dann in der letzten Sekunde Michael Darmgard das Ding ins Tor geworfen für die SC Magdeburg, und dann haben sie diesen Derby-Sieg sich holen können. War auch am Ende vielleicht ein bisschen verdienter, weil die Magdeburger die bisschen bessere Mannschaft insgesamt waren, hatten einen sehr, sehr guten Michael Darmgard. Ich habe schon gesagt, 6 Tore dort gehabt, werden auf Seiten von der Leipziger Philipp Wehr mit 6 besser werfen war, und die Torhüter sehr ausgeglichen, muss man sagen. Janik Kien hatte eine Parade weniger als sein Gegenüber Jens Wortmann. Deswegen hat Jens Wortmann auch die etwas bessere Quote mit 33%. Aber es war wirklich dort ein Spiel auf Augenhöhe, und am Ende, ja, hatten die Magdeburger das Glück, hatten diese 10 Sekunden, wo sie es sehr gut ausgespielt haben, während die Leipziger den Angriff vorher ein bisschen vertettelt haben und dort auch durch hätten einen Punkt aus mitnehmen können, vielleicht sogar den Sieg. Also, glücklicher Sieg dann am Ende vielleicht für Magdeburg, aber wenn man das Spiel insgesamt sieht, ist der Sieg auf jeden Fall verdient.
Deutlichere Siege gab es auch an diesem Wochenende oder in der Handball-Bundesliga GWD Minden gegen Hüttenberg zum Beispiel, 35-28.
Ja, das war wirklich eine ganz, ganz klare Entscheidung. Das muss man so sagen. In der ersten Halbzeit war es zwar noch ausgeglichen, da konnte wirklich die Hüttenberger noch gut mithalten, aber dann gerade in der zweiten Halbzeit war Minden die bessere Mannschaft, hatten auch den besseren Torhüter hinten drinnen mit Kim Sonne-Hansen, der dann reinkam in der 25. Minute, hatte am Ende 9 Paraden, eine Quote von 37% und er war dann auch der entscheidende Faktor, weil IG Torhüter auf Seiten von Hüttenberg kaum Bälle gehalten haben, man nur 4 Bälle hat Matthias Ritschel halten können, eine Quote von 15%. Sein Kollege Fabian Schombuch hatte keinen einzigen Ball halten können, also von daher war das auch der wichtige entscheidende Faktor dort. Ansonsten war es ein sehr munteres Spiel, es ging halt wieder hin und her und dann in der zweiten Halbzeit, wie gesagt, konnte man sich absetzen, konnte man Tor um Tor gut machen, waren teilweise sogar mit 7 Tore in Führung, aber hat dann wirklich dann noch das Souverän zu Ende gebracht, hat sich dann nicht aus der Ruhe bringen lassen, auch wenn Hüttenberg dann noch vereinzelt rankam, versucht mal 5 Tore ranzukommen, aber im Endeffekt war es dann nie mehr gefährlich, sodass dann Minden sich einen guten Sieg holen konnte, noch ein bisschen Punkte nach unten schaffen konnte und während Hüttenberg ja weiter hoffen muss, Punkte zu holen, das wäre eigentlich ein Spiel gewesen, wo man sagt, okay, unentschieden ist vielleicht drin, aber in diesem Fall hatte man wirklich keine Chance.
Und dann gucken wir noch auf das Duell zwischen dem VfL Gummersbach und den Eulen Ludwigshafen und auch das ging relativ deutlich aus für die Heimmannschaft, 31-26 für Gummersbach.
Genau, klarer Sieg für die Gummersbacher, die das wirklich sehr gut gemacht haben, hatten einen guten Torhüter drin mit Carsten Lichtlein, der ein großer Faktor war, über das ganze Spiel gesehen, 12 Paraden, eine Quote von 31%, wirklich wichtiger Rückhalt, sodass da vorne seine Vorderleute auch immer wieder in Tempo-Gegenstoß gehen konnten. Am Ende beste Werfer waren Marvin Sommer und Simon Ernst. Marvin Sommer ja als Linksaußen hat dann profitieren können von den guten Bällen, die dann den Lichtern auf ihn geworfen hat. Auch ansonsten war es eine gute erste Halbzeit von den Gummersbachern, die es wirklich sehr gut gemacht haben. Ging mit 17-11 in die Führung, in die Halbzeitpause hinein. Und dann haben sie es wirklich dann auch gut zu Ende gespielt, haben sich dann nicht mehr aus der Ruhe bringen lassen. Auch wenn sie dann ein bisschen versucht haben, die Abwehr umzustellen, beziehungsweise auf die Abwehrumstellung reagieren mussten. Und von den Eulen, die dann auf 5-1 umgestellt haben und dann aber trotzdem souverän zu Ende gebracht, haben das dann wirklich sehr, sehr gut hingekriegt dann und auch immer wieder noch Moritz Preuß einbinden können im Angriff. Also am Ende verdienter Sieg, klarer Sieg und das war für die Gummersbach auch wirklich auch dort der wichtige Sieg, dass man da noch ein bisschen Luft schaffen kann bis zum Abstiegskampf. Also von daher wirklich ganz, ganz wichtig.
Und dann gucken wir mal in die Champions League, wo die großen 3 deutschen Teams, also Flensburg, Kiel und die Löwen, aktiv waren und die Löwen dann auch mit einem schönen Ergebnis sich am Wochenende dann präsentieren konnten. 32-29 gegen Kristianstad und das heißt Einzug in die nächste Runde.
Genau, das heißt Einzug in die nächste Runde. Ganz, ganz wichtig, dass man auch diesen Sieg hier einfahren konnte. Es war ein munteres Spielchen. Kristianstad hat wirklich gut mithalten können über das ganze Spiel gesehen, auch wenn es dann am Ende dann nicht gereicht hat. Es waren zur Halbzeit 16-14. Man hat gerade bei den Löwen gemerkt, dass die Abwehr kompakt nicht groß da war. Dann verlor man dann in der zweiten Halbzeit Henrik Pekela aufgrund seiner dritten 2-Minuten Zeitstrafe. Ein bisschen schwierig, hätte dann durchaus die 2-Minuten Strafe nicht gegeben gegen ihn, weil auch in diesem Fall Adiola mit dran war, Mann. Also von daher haben sie ein bisschen Pech gehabt, aber konnten sich dann trotzdem zum Ende hin entscheidend absetzen, waren dann das Bessere, hatten auch die 5-1-Deckung. Funktioniert dann etwas besser, man hat auch die etwas besseren Torhüter insgesamt gesehen, mit Andreas Palika, der 30% hatte bei 3 gehaltenen Bällen, haben jetzt wie gesagt zum Ende rein und dann Mikkel Appelgren, der die große Zeit des Spiels drin war, 12 Paraden, Quote von 35%, also wichtiger Rückhalt und wenn man sich anguckt, die Wurfquote bei den Rhein-Neckar-Löwen 64%, wirklich ganz, ganz stark. Während Kristianstad nur 59% hat, was auch eine gute Zahl ist, aber halt das ist ein bisschen weniger. Sie hatten ihren besten Werfer, die aus Kristianstad, Olin Olaf vor Gudmundsson mit 9 Treffern, auch Albin Lagergren, auch Nationalspieler der Schweden, mit 7 Toren waren auch sehr gut, während das bei den Löwen wirklich sehr aufgeteilt war. Zum Beispiel Radivojevic 5 Treffer, aber auch Mats Minder-Larsen mit 5 Treffern, Andy Schmid mit 4, also von daher haben sie es gut aufteilen können, einen wichtigen Sieg einfahren können und können jetzt noch auch gucken, dass sie vielleicht noch die einen oder anderen Platz gut machen können in der Gruppe, um vielleicht dem schweren Gegner aus dem Weg zu gehen.
Und der THW Kiel, der hat auch gewonnen, der hat sich nämlich auch schadlos gehalten und das auch deutlich mit 20-27 gegen das Spiel in Aalborg aus Sicht der gastgebenden Dänen verloren, der THW Kiel, also mit einem deutlichen Sieg.
Genau, mit einem deutlichen Sieg und einem sehr guten Torhüter drin, mit Niklas Landin, 9 Paradequote von 33%, also ein wichtiger Rückhalt dort gewesen, auch gerade die Abwehr war wirklich die Grundlage für diesen sehr, sehr starken Sieg, das muss man so sagen. Da hatten sie sich wirklich gut absetzen können, führten dann 15-11 zur Halbzeit und in der zweiten Halbzeit haben sie es dann souverän zu Ende gebracht. war nie gefährdet in der zweiten Halbzeit, konnten sich dann immer Tor um Tor weiter absetzen. Standen dann 19-12 führten sie zwar und hatten dann eine kleine Schwächephase drin, haben dann in einigen Möglichkeiten weggelassen, haben am Ende dann 22-19 stand es dann auf einmal, aber sie haben dann trotzdem dann nochmal Ruhe reingebracht, sich stabilisiert. Am Ende sich den Sieg eingefahren, hatten ihren besten Werfer Niklas Ekberg mit 7 Treffern, aber auch Nikola Billig mit 6 war wirklich sehr, sehr gut, während auf Seiten von Aalborg Tobias Ellebeck mit 7 Treffern bester Werfer war. Und wie gesagt, Aalborg hat gut gekämpft, aber gegen den THW Kiel war am Ende doch kein Kraut gewachsen, weil sie besser waren, hatten auch viele Fans dabei, am Ende waren es 500 Kieler Fans dabei in Aalborg und die haben dann auch entsprechend ihre Mannschaft zum Sieg gepeitscht. Und das ist dann somit auch sehr gut, wenn man sie jetzt nämlich anguckt, haben sie 15 Punkte, genau wie Flensburg und Westprem, und von daher können sie noch hoffen, dass sie vielleicht einen zweiten oder dritten Platz machen am Ende.
Und die von dir schon angesprochenen Flensburger, die haben eine Lehrstunde gekriegt, die haben mit Paris nämlich mit 21-29 verloren, haben da eigentlich kein Bein auf die Erde gekriegt.
Nee, wirklich kein Bein auf die Erde gekriegt. Wenn man sich das mal anschaut, am Ende hatten sie 34 Fehlwürfe und das ist einfach viel zu viel, wenn du in Paris gewinnen willst, und sind vor allen Dingen an einem sehr, sehr guten Torhüter gescheitert. Rodrigo Corrales hatte 22 Paraden, eine Quote von 52%. Also sind sie öfter am Torhüter gescheitert, als sie das Tor getroffen haben. Und das ist ja schon eine ordentliche Anzahl. Wenn man mal guckt, Curtin Mahé hatte 6 Tore, war besser Werfer, aber hat halt auch 11 Fehlwürfe gehabt. Und das ist dann eine zu große Anzahl. Und wenn dann auch die Abwehr dann nicht sicher genug ist und auch der Torhüter kein großer Faktor war, Matthias Andersson zum Beispiel hat keinen Ball gehalten, dann mit Kevin Müller mit 7 Paraden, hat dann noch ein bisschen dazu beitragen können, dass noch ja im Rahmen blieb, aber gerade offensiv wirklich viel zu viele Fehler, viel zu viele Fehlwürfe, und dann hat man das Spiel klar verloren, hat wirklich auch keine Chance. In der zweiten Halbzeit kam auch nicht ran, also hat man wirklich ja keine Chance gehabt, weil man einfach zu viele Fehler gehabt hat. Dann hat man auch einige Bälle ja auch so vertadelt im Angriff und hat am Ende klar das Ding verloren. Und jetzt ist es wichtig, dass sie sich da schnell vergessen, weil am nächsten Wochenende steht das wichtige Spiel an gegen Westprem, wo sie sich zwar um 2 Punkte absetzen können, somit dann ja einen richtigen Schritt machen könnte ich in Platz 2.
Alles klar, wir werden natürlich die Situation auch in der Champions League weiter im Blick behalten, werden euch drüber berichten hier auf meinsportradio.de im Rahmen unserer Handballberichterstattung. Da haben wir alles für euch im Blick und wir haben nächste Woche nicht nur Handball im Blick, nicht nur unsere normalen Sportarten, sondern auch den Laureus Award in Monte Carlo. Kollege Kevin Scheuren wird euch von vor Ort berichten.
Winter Games, der Olympia-Podcast auf meinsportradio.de. Vom 9. bis 25. Februar berichten Andreas Thies und Malte Asmus täglich von den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang. Abonniere jetzt den Podcast und sei immer informiert. Winter Games, die Olympischen Winterspiele auf meinsportradio.de.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle? Sportoutfits? Stylische Pieces für dein Zuhause? Designer-Handtasche? Check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.